Protzbank erfolgreich sein.
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group, lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
Herzlich willkommen zur nächsten Bank-Neu-Denken-Podcast-Folge Trotz Bank erfolgreich sein. Ich verrate euch ja nichts Neues, wenn das System sich offensichtlich immer schwieriger gestaltet und wenn ich so die Banken erlebe draußen, eigentlich kämpft jeder mit dem Tagesalltag, mit dem System, mit der Regulatorik, mit den Auflagen, mit den, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist auch in diesem Podcast nicht gemeint, trotz Bank erfolgreich sein, dass man irgendwelche Schuldigen sucht, sondern dass man Chancen sucht in den Nischen dazwischen, in den Oasen, die man sich schaffen kann, in den kleinen ökologisch, ökonomisch, sozialen Nischen, in die man sich als Bank hineinverkriechen kann, um trotz des Gesamtsystems, und das ist damit gemeint, erfolgreich zu sein. Weil so ganz easy ist es ja tatsächlich nicht. Und deswegen ist die Einladung mit diesem provokativen Titel gemeint, lass uns mal auf die Suche gehen, wie das denn funktioniert, dass man als kleinere, mittlere, größere, regionale Bank oder Sparkasse, dass man trotz des Gesamtsystems im Einzelfall erfolgreich dauerhaft im Markt bleiben kann. Also von daher herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gucken wir mal ein bisschen tiefer rein. Wenn man sich so die, zumindest mein Erleben ist es so, wenn man sich so die Banken anguckt, ist es im Moment so, dass alle immer stressiger, das Empfinden, den Tagesalltag, dass es für alle immer anstrengender wird, dass kaum noch einer Zeit richtig für Kunden hat, dass irgendwie Jahresziele, Hektik, Fusionen, Tagesalltag, Regulatorik, dass das ja eigentlich reicht, für sich ganztägig selber mit sich zu beschäftigen und schon froh ist, wenn man irgendwie abends gegen die Schwerkraft gewonnen hat und einigermaßen den Tag gehandelt hat. Das ist zumindest das, was ich draußen erlebe von Innovation und Strategie und irgendwie vor allen Dingen vom Thema Förderauftrag sind wir extrem weit entfernt. Und wenn das System an sich nicht förderlich ist, dann ist ja die Frage, was machen wir denn damit? Weil so wie das Bankensystem eben aufgestellt ist, werden wir das im Einzelfall natürlich nicht ändern, sondern müssen das aushalten. Und wenn sonst nichts kommt vom System, dann haben wir zumindest mal irgendeine in ganz vielen Banken eine nächste Fusion, die einen auch wieder 3 Jahre aus dem Markt nimmt oder länger. Und das ist natürlich für keinen der Beteiligten irgendwie erquicklich. Die Berater sind so frustriert, wie ich sie noch nie in den letzten 30 Jahren erlebt habe. Und Führungskräfte und Entscheider wissen das irgendwie anscheinend besser zu tarnen. Aber zumindest gucken die noch geradeaus. Und deswegen mag ich mit dieser Podcast-Folge mal auf die Suche gehen mit euch und nach ein paar Ideen suchen. Und es wäre ja cool, wenn wir endlich mal wieder Spaß hätten, wenn der Job erfüllend wäre, wenn die Erträge wieder sprudeln würden, wenn man morgens zur Arbeit geht und sich einfach freut zu sagen, hey, wie cool, montags, zum Glück wieder Montag, ich darf da wieder hin. Davon sind wir ja weit entfernt. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Training in der Bank, die ich schon länger begleite, Und manchmal machen wir so Aufstellungsarbeit am, wie es so schön heißt, am Anfang. So ein paar Zettelchen auf den Boden legen von 0 bis 10. Stellt euch mal drauf, so wie viel Bock habt ihr gerade auf eure Arbeit. Im Normalfall standen die irgendwie so zwischen 9 und 12. Wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt standen die alle bei 3. Wusste ich aber vorher schon, weil wir hatten mit der Führungskraft vorher telefoniert und deswegen hat man das Training genau so genannt, trotz Bank erfolgreich sein. Und das fanden sie sehr verblüffend, weil es ist nicht um irgendwelche Sales- oder Vertriebs- oder VR-Finanzplan-Themen oder so ging, sondern Leute abholen und gucken, wo sind denn die motivierenden Nischen zwischendurch. Bei der nach dem Tag Abfrage war man dann zumindest mal bei den meisten wieder bei 7 bis 9. Also es bewegt sich was, wenn man in den Köpfen was bewegt. Wenn man nur jammert, dann kann man ja gleich irgendwie auch daheim bleiben. Das ist ja dann doof. Naja, gucken wir uns mal die Situation an. Die hatte ich neulich auch mit einem Vorstand einer relativ großen Bank besprochen. Der hatte mich eingeladen, mal einfach so ein bisschen locker zu hirnen und hat gesagt, wir haben ja eigentlich das Problem, dass wir so in der Mitte stecken geblieben sind. Also auf der einen Seite so die billigsten werden, das brauchen wir noch gar nicht anzufangen zu denken, dann sind wir ja schon durch, das schafft man nie. Und die andere Alternative ist, die Besten zu sein, aber dafür sind wir eigentlich nicht gut genug. Und deswegen stecken wir in der Mitte und in der Mitte ist es ja immer, wie heißt es in der strategischen oder Marketing-Fachsprache, stuck in the middle. Das ist ja die blödeste Situation überhaupt. Mit relativ viel Wallung versucht man einen hohen Nutzen zu bieten und kriegt aber nicht adäquat Erträge dafür. Das ist die, zumindest mal flapsig ausgedrückt, die blödeste strategische Position, die man so einnehmen kann. Der Billigste ist schwierig, das schaffen ja kaum irgendwelche Menschen in anderen Branchen, permanent der Billigste zu sein und über diesen Preisvorteil zu gewinnen. Da gibt's ja wenig Beispiele. Selbst Aldi, die das ja aber Jahrzehnte geschafft hatten, mussten dann irgendwann mal ja mit der Qualität auch weiter aufrüsten noch, weil andere ja auch mit Frischwaren und Co. Und dann mussten die ihr Konzept ja auch nochmal völlig neu überarbeiten. Aber ich glaube, sie haben das ja wieder geschafft. Kaufhof und Karstadt ist so typisches Stuck in the Middle Problem, weil die wurden links und rechts im Online überholt, im nicht stationären Handel. Und im stationären Handel, da waren sie einfach nicht gut genug, da sind sie in der Mitte kleben geblieben. Riesige Kaufhäuser mit wenig Traffic, hohen Kosten und geringen Erträgen. Ein typischer Fall, ähnlich wie wir den jetzt auch bei regionalen Banken haben. Und die wirklich Exzellenten, da braucht man halt irgendwie auch zahlungswillige Kunden und Berater, die sich das trauen auch zu nehmen und eine klare Strategie. Da gibt's ja ein paar Beispiele, die mir auch zwischendurch immer mal wieder begegnen, wo mir Leute sagen, die den gehobenen Mittelstand als Kundschaft haben, zu sagen, solange die deutschen Banken zu blöd sind, Geschäft zu machen, gehen wir das sicher absammeln. Kann man so machen. Ich verrate nicht, welche Bank das war, aber die sind sehr erfolgreich hier, ohne jede Filiale unterwegs und greifen richtig viel Geschäft ab. Die haben ein paar Leute hier unterwegs und machen ihre Geschäfte so ab 3 Millionen Anlagevolumen und ab 1,5 Millionen Kreditvolumen und sind offensichtlich sehr erfolgreich unterwegs. Mit diesem Vorstand haben wir dann überlegt, die haben so eine Mannschaft draußen von ungefähr 100 Leuten, im gehobenen Segment Privat- und Individual- und Firmenkunden. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir 3 Leute von den 100 haben, wo wir sagen, die wären gut genug für wirklich gut genug. Und bei den anderen haben wir uns grübeln angeguckt, zu sagen, die sind auch nicht so viel besser wie die bei allen anderen Banken. Also warum soll irgendein Mensch auf dieser Welt denen mehr Geld zahlen, wie der 0,15 Feldwald und Wiesen um die Ecke, habe ich immer schon gesehen, Bank. Schwierig. Und da war es zum Beispiel so, dass ein Mensch, der ist extrem gut und extrem erfolgreich. Und der hat mittlerweile einen ganzen Trost von Assistentinnen, ich glaube 3 oder 4 oder so. Und man überlegt gerade, ob man ihm eine 5. gönnt. Aber jetzt gibt es Stress. auf der Führungsebene, weil Leute sagen, wieso habe ich denn als Bereichsleiter keine Assistentin und oder Assistenten und der hat aber 3, 4, 5? Das kann ja wohl gar nicht sein. Der müsste mal ein bisschen aufräumen, der müsste mal klar werden, was er jetzt wollt. Wollt ihr jetzt wirklich gut werden oder wollt ihr im Mittelmaß stecken bleiben? Und wenn ihr wirklich gut seid, dann müsst ihr auch für die Guten was tun. Und wenn einer wirklich so wie der irgendwie so extrem gut ist, naja, warum soll der nicht 5 Assistentinnen beschäftigen oder 10 oder ist doch völlig egal wie viele? Nur weil es in der bisherigen Hierarchieordnung nicht so vorgesehen ist, aber mit Hierarchie verdient man kein Geld. Und wenn der sich selber eigenständig und eigenverantwortlich in eine extrem interessante Nische eingegraben hat und verdient da richtig, richtig Geld, naja, warum soll der nicht ein paar Leute beschäftigen? Das ist doch total cool. Und nur weil es in der Stellenausschreibung nicht so drin steht, wollen wir dem jetzt irgendwie die Flügel stutzen oder was machen wir jetzt mit dem? Und genau dieses Problem ist ein sehr grundsätzliches. Deswegen erzähle ich das hier natürlich ohne Namensnennung. Der, mit dem ich mich unterhalten habe, der wird es wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Aber ich meine es wirklich konstruktiv, positiv, dass wir echt überlegen müssen, ganz grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Wollen wir trotz Bank erfolgreich sein? Wollen wir in der Mitte stecken bleiben mit hohen Kosten und geringen Erträgen und einfach ja nicht wirklich differenziert? Die Billigen graben uns das Wasser ab und für die gehobene Kundschaft fehlt der erlebbare Mehrwert, erlebbare Nutzen und deswegen haben wir teure Strukturen und wenig Erträge. Das ist ungefähr so dieses Dilemma von Stuck in the Middle. Also, was können wir denn tun? Und auch wenn das immer mal wieder sich wiederholt, aber ich glaube, bewusstseinsschärfend kann man da gar nicht oft genug drüber reden. Wir haben 2 Ebenen, wo wir einen Unterschied machen können. Der eine, der ist, finde ich, relativ simpel, wenn man die Führungskultur dazu anpasst und die Beratungskultur entsprechend, heißt konsequent in der Beratung mehr Nutzen bieten als andere. Und der zweite Weg heißt konsequent nach Nutzen suchen, den wir deutlich über die normale Beratung hinaus bieten können. Das hört sich jetzt sehr kosmisch an. Wir können das an Beispielen mal verifizieren. Also, ich gucke mal aus Unternehmersicht hin, das wisst ihr ja. Die meisten Unternehmer, sagen wir, sie finden keine gescheite Bank. Sie fühlen sich nicht verstanden, die wickeln nur ab, die füllen Formulare aus und wenn sie sich melden, wollen sie irgendwelche Produkte verkaufen. Das ist typisch Stuck in the Middle. Erlebbar, dass Banken sich kümmern, dass Unternehmer erfolgreicher werden, haben wir nicht. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Nehmen wir mal, wir haben etwa 600.000 Unternehmer, die meine Altersklasse, die irgendwie Babyboomer-mäßig in den nächsten Jahren ihre Geschäfte abgeben oder aufgeben müssen. Aus Rating-Relevanzgründen wurde vor Jahren mal gefragt, haben Sie Ihre Nachfolge geregelt? Ja, nein, Pünktchen rauf und runter. Und da gab es irgendeinen Haken in der Ratingbewertung nach Basel II und so, keine Ahnung. Jo, aber wirklich gekümmert hat sich keiner. Es gibt ein paar wenige Berater, die sich dann Generationenberater oder Nachfolgeberater nennen, die, naja, ein bisschen Kredit verkaufen, vielleicht auch die Anlage noch mitnehmen, die sich ein wenig mehr kümmern. Ja, aber wirklich, wirklich, wirklich irgendwie mal eine Analyse machen, wo steht denn der Laden, wie verkaufbar ist der? Da tummeln sich, ich will nicht sagen Tausende, aber Hunderte von freien Beratern draußen, die für mehr oder weniger viel Geld Unternehmen auf die Nachfolge vorbereiten. Darf ich ja so sagen, ich bin ja selber in der Fachgruppe Nachfolge beim KMU-Beraterverband. Und das ist relativ komplex. Ich habe mit all den Kollegen auch Podcasts aufgenommen, was die im Einzelfall machen. Und da ist auch relativ schnell klar, das überfordert natürlich das normale Bankgeschäft, logischerweise, und das überfordert auch den normalen Berater, weil die kommen ja schon, hier meine KMU-Beraterkollegen, die kommen ja schon aus den wildesten Ausbildungen. Ganz viele übrigens aus der Bank. Und die Unternehmen sind ja auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Wenn aber am Ende nur ein Produkt rauskommt, was ihnen mehr oder weniger viel nutzt, aber sich keiner wirklich einen begleitenden Prozess vorstellen kann, dann wird's schwierig. Und wenn wir das gezielt machen und Leute abholen, die vorbereiten, denen lang genug Zeit geben, die nicht erst mit 67, sondern vielleicht mit Mitte 50 abholen, denen die Dringlichkeit verklickern, denen aufzeigen, was man alles tun kann, dafür müsste man das natürlich wissen. Werden aber nicht so wirklich weitergebildet, unsere Berater. Aber das wäre zum Beispiel ein riesiges Feld, wo die Stückzahlen stimmen, wo wir vernünftiges Geschäft machen können und wo, wenn wir das nicht tun, ja auch noch massenhaft Kunden ausfallen, weil, wie heißt das so schön, Stranded Assets, also irgendwelche Finanzierungen, die wir nie zu Ende kriegen, weil der Laden nicht verkaufbar ist. Oder Verluste, Loss at Given Default, wenn tatsächlich der Mensch ausbucht und aber nicht einen Käufer findet. Was machen wir denn jetzt? Ist zwar blöd, wenn der jetzt keine Altersvorsorge hat, aber wenn man den Rest der Halle ausbuchen muss, weil die so speziell gebaut war, dass die keiner findet, wenn man den Laden abschließen muss und abwickeln muss und dann bucht man noch den Rest aus und bei aktueller Ertragslage von, sagen wir mal, Bilanzsummen, Ergebnis 1-0 wäre ja cool, muss man halt für 1 Million ausgebucht 100 Millionen neues Geschäft machen. Alles nicht prickelnd. Würde sich ja alles relativ cool rechnen, wenn wir früh genug dabei gewesen wären und Zeit dafür hätten und ausgebildete Berater. Das können wir lange vertiefen. Ich will nur an einem Beispiel mal gucken, wo sind denn so Nischen, in die man sich reinfräsen kann. Das wäre eher so ein Strategieprozess, wenn man sich überlegt, im Private Banking oder im Firmenkundenbereich oder natürlich auch im Privatkundensegment, wo sind denn Nischen, wo wir mit den Stärken, die wir haben, wirklich auch punkten könnten? In der Regel gehen wir noch nicht mal auf die Suche, weil wir halt Produktverkauf machen und irgendwie zwar Zielgruppen haben, aber nicht nach dem Motto, wie können wir denen helfen, sondern welche Produkte können wir denen verkaufen, sorry fürs Lästern. Aber das ist das, was ich von meinen Unternehmerkollegen höre, so wie sie deren Banken erleben. Das mag jetzt bundesweit sehr durchschnittlich sein. Vielleicht seid ihr da schon in der Ausnahme, das wäre cool. So erlebe ich es aber auch. Und so wirklich tolle große Ausnahmen habe ich jetzt nur ganz wenige kennengelernt. Also wo können wir uns in den Schmerzpunkten von Unternehmern und den Stärken, die wir haben und den Ambitionen, die einzelne Berater haben, wo können wir um einzelne Berater drumherum sehr nette ökonomische Nischen bauen, die den Leuten Spaß machen, die Nutzen stiften und die einen Win-Win produzieren in der Beratung und über die Beratung hinaus. Weil theoretisch haben wir hier alle, auch wenn ich mich da wiederhole, diesen Förderauftrag, Paragraph 1 oder Paragraph 2, Zweck der Gesellschaft ist der öffentliche Förderauftrag oder der genossenschaftliche Auftrag, könnte man ja in Neuhochdeutsch sagen, Leute erfolgreicher machen. Da steht nicht drin, Sachen verkaufen an Leute, die sie eigentlich gar nicht brauchen wollen. Das habe ich so auch noch nie gelesen. Also in der Beratung ist das eine und über die Beratung hinaus das andere. Und wenn wir uns mal tatsächlich überlegen, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, Menschen ins Geschäft zu bringen. Und ich erzähle mal eine. Ich war mit einem Berater morgens bei einem Fachgroßhandel, der Heizung, Sanitär, Lösungen an kleine Fachbetriebe verkauft. Und nachmittags war ich mit einem anderen Berater bei einem Mensch, der verkaufte eine spezielle Art von Fußbodenheizungen für so Altbausanierungen, wo man halt mit ja so einem Vlies mit Elektroleitungen drin relativ schnell auch eine Fußbodenheizung hinkriegt, ohne da Wasser zu legen und die Wohnung ein bisschen aufzuwerten. Also es waren zwei Berater, es war die gleiche Bank und zwei Unternehmen. Jetzt hatte ich dafür gesorgt, dass die sich unterhalten, aber das war jetzt eher Zufall, weil ich bei beiden mit war und mir überlegt habe, wann in dieser Bank würden die beiden sich denn mal systematisch unterhalten haben? Der eine, der ja gerade naja, mehr oder weniger ein Startup war und Vertriebskanäle gesucht hätte und der andere, der Großhandel, der ja immer wieder innovative Produkte sucht. Wo gibt es denn in einer genossenschaftlichen Bank oder in einer regionalen Sparkasse einen Link, wo man da sagen könnte, wer braucht eigentlich wen und wer müsste eigentlich mal mit wem reden? Also ich kenne das nicht, das außer der Berater findet das irgendwie gut und der sorgt im Flurfunk dafür, aber eine Systematik, ich kenne den nicht. Als Trainer und Berater weiß ich ja, also wie heißt das, Kontakte nützen ja nur, keine Kontakte nützen nur dem, der keine hat oder so ähnlich. Das ist ein riesen Mehrwert, wenn man, guck mal, ihr könntet mal reden und ihr solltet euch mal kennenlernen. Das ist ja 90% unseres normalen Geschäfts, was aber in der Bank so nicht stattfindet. Und mal zu überlegen, wer könnte denn zu wem passen und wer würde für wen einen Mehrwert bieten, ohne dass wir jetzt mal über unser Geschäft nachdenken, sondern einfach den Leuten Türen aufmachen, Ideen stiften, Connections herstellen, kooperative Ideen anstiften. Da kommt ja oft viel mehr bei rum, als wenn man einfach nur so seine Einbahnstraßengeschichten guckt. In meiner Unternehmer-Community ist dasselbe. Wir machen jeden Mittwoch nach den Experten-Talks immer noch eine Runde mit Breakout-Sessions, wo die Leute sich ganz intensiv online kennenlernen und auch untereinander Geschäfte machen. Nicht so ganz systematisch, aber wenn die sich treffen und die sind alle offen, Grundsatz heißt ja Kooperation statt Konkurrenz, kann man einfach ganz aktiv Nutzen stiften lassen, ohne sich wirklich intensiv kümmern zu müssen, weil wenn man den Raum dafür schafft, werden die sich schon kennenlernen. Ich kenne aber so keine Bank, zumindest sind mir dann nicht vorgekommen, wo wir dafür einen Raum schaffen. Und das sind ja extrem hohe Mehrwerte, die, wenn der eine den anderen kennenlernt, bleiben wir bei diesem Beispiel mit den Heizungssanitär. Jo, dann hat der eine geiles Geschäft und der andere eine tolle Innovation zusätzlich im Produktportfolio. Wäre für beide Firmen, beides Bankkunden, wäre beides gut gewesen. Tun wir aber nicht. Schade. Und ich glaube, wenn wir, das heißt ja hier am Bankneudenken-Podcast, für Entscheider, die wollen und auch können, und wenn wir wirklich was bewegen wollen in Richtung Zukunft, außer, sorry, aber das muss ich jetzt mal lästern, so wirklich fundamental neu habe ich die letzten Jahre nichts erlebt. Wir köcheln so vor uns hin und ich will nicht sagen, sterbende Schwäne oder sterbende Pferde verwalten, aber eigentlich hört sich das so an. Da ist nichts Innovatives, Neues dazugekommen. Und das, was wir mal gehabt hatten, was lebt denn noch vom Finanzplan oder von den Ideen? Also ist es locker 20 Jahre alt, dass ich dem BVR damals die ersten Versionen von VR-Finanzplan geliefert habe. Alle möglichen Leute rennen damit rum. BVR hatte ja vergessen dran zu schreiben, wo es herkommt und auch dran zu schreiben, dass der eigentlich nur mit Gebrauchsanweisung funktioniert. Und da sind dann schon sehr merkwürdige Skurrilitäten rausgekommen, die mit Kunden nutzen und Unternehmern nicht so viel zu tun haben, außer dass wir jetzt Formulare ausfüllen. Aber sorry fürs Lästern. Und in den 20 Jahren ist, also zumindest in meinem Erleben, aber das mag sehr selektiv sein, nichts doll Neues dazugekommen. Und ich glaube, es lohnt sich brutalst, auf die Idee, auf die Suche zu gehen. Und wenn wir Freiräume suchen, dann kann man ja nach verschiedenen Ecken gucken. Die eine ist natürlich, im Kundengespräch ist ja der Berater tatsächlich frei. Der kann ja mit, egal was er da tut, in dem Moment muss er sich ja an viele Dinge, also Regulatorik und Co., nicht so halten. Der kann ja sein Gespräch führen, wie er will. Das kann nutzenorientiert sein, das kann sehr interessiert sein, das kann einfach nur abwickeln sein, das kann verwaltend sein, das ist völlig egal. In der Stunde, wo wir uns dann tatsächlich live treffen, ob online oder persönlich, da haben wir ja Gestaltungsspielraum. Und wenn die Haltung heißt, ich suche immer nach einer noch besseren Lösung. Ich suche immer nach einem hohen Zusatznutzen. Ich gucke immer noch mal links und rechts und drüber und 360 Grad drumherum. Ich gucke immer, was heißt denn das auf Dauer für alle möglichen Aspekte und nehme einfach diese 3, 4, 5 Denkschleifen extra und kündige die auch gezielt an, damit Unternehmer den Unterschied auch wahrnehmen und das nicht für normal halten. Das kostet uns ja außer ein wenig Mühe, genau nichts. Und das wird bei einer N26 oder irgendeinem dieser Distanzbanken niemals, niemals, niemals vorkommen. Die haben eher einen klaren Prozess und der wird durchgenudelt und fertig. Deswegen können die billiger sein. Aber wenn wir einen menschlich und nutzenorientierten Prozess dahinter haben und eine Haltung, wo wir wirklich auf die Suche gehen nach Mehrwerten, nach mehr Nutzen, dann fällt uns mehr ein. Und schlauerweise, wenn wir das ankündigen, wenn wir das auch zelebrieren, wenn wir uns dessen auch bewusst sind, dann ist das relativ cool. Und jetzt übertrage ich das mal auf die Führungswelt, weil da können wir den Unterschied machen. Der einzelne Berater kann das undercover für sich machen, aber das rockt keine Bank. Und wenn eine Bank sagt, wir wollen das vom Vorstand über die Bereichsleiterebene bis erlebbar in der einzelnen Beratung vor Ort, bis runter zum normalen Geschäftskunden, wollen wir das durchgängig erlebbar machen, dann ist es eine ziemliche Challenge. Ich rede ja mit relativ vielen Entscheidern. Und den meisten, weil wir ja in unserer Bubble uns bewegen, fehlt einfach die Fantasie, wie wir das denn machen. Also theoretisch vorstellen kann sich das der eine oder andere ja schon und auch die Bubble verlassen. Aber dann haben wir zwei nette, immer wieder gern genommene Hürden. Die eine ist die Schwerkraft, weil die alle anderen das nicht so machen und weil der Tagesalltag wieder zuschlägt, versandet es brutal schnell. Und die zweite ist, es fehlt die Fantasie, was man denn da machen könnte. Und die kann man zum einen natürlich sich zukaufen über Leute wie mich und andere, oder die kann man auch mit seinen Unternehmern vor Ort natürlich selber entwickeln. Wenn wir denen nicht erzählen, wie eine Bank zu funktionieren hat, sondern wenn wir die fragen, was sie gerne hätten, dann haben wir natürlich auch andere Chancen zu sagen, was wäre denn tatsächlich ein Nutzen? Da haben wir natürlich auch wieder das Fantasiethema. Die meisten können sich das nicht vorstellen, wie das wäre. Also wenn wir mal über Erfolgsfaktoren für manche von euch kennen das und manche eben nicht. Wenn wir mal überlegen, das Thema Zielbild und Erfolgsfaktoren aus meinen Beratungen. Dann können sich viele Unternehmer und sehr, sehr viele Banker gar nicht vorstellen, was für einen riesen Nutzen das hat. Der normale Unternehmer ist im Tagesalltag ganz oft gefangen. Die Upper-Class-Unternehmer lassen wir mal weg, aber so mal der normale Mensch, der läuft einfach vor sich hin und alles gut im normalen Hamsterrad. Mit wem redet er über was? Mit dem Steuerberater über die letzten Jahre, also rückwärts gerichtet. Niemand würde so Auto fahren. Wir gucken normalerweise in die Frontscheibe und aufs Navi und nicht nach hinten. Aber mit Steuerberatern reden wir über die Vergangenheit. Und zwar über nicht letztes Jahr, sondern ganz oft vorletztes Jahr. Wie viel Steuerungsmechanismen, wie viel Innovation, wie viel Strategie kommt denn dabei raus? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mit ganz klassischen Banken reden wir über jetzt und vielleicht über das einzelne Projekt, wie sich das denn entwickeln soll, aber nicht über das Gesamtunternehmen und was sich wann, wo, wie verändern wird oder muss, damit das passiert. Und das, was entweder in der Pyramide mit den Mission Impossible, mit den Bedarfsfeldern oder im VR-Finanzhaus mit den Beratungsthemen, wenn wir die uns wirklich mal angucken, sagen, komme ich mit dem, was jetzt da ist, meinem Idealziel näher. Nochmal Vergleichsbild. Wir sitzen ins Auto, haben ein klares Wozu, wo wir hinfahren wollten, irgendwie ein paar Tage Urlaub mit der Familie verbringen, haben ein klares Wohin. Der Navi ist eingestellt. Wir wissen, wozu unterwegs sind. Und jetzt gucken wir auf unser Armaturenbrett und gucken, reicht das, was jetzt da ist, um da anzukommen? Reicht der Sprit? Reicht der Reifendruck? Haben wir genug Öl? Sind die Kinder angeschnallt? Hat jeder was zu essen und zu trinken dabei? Sind die Erfolgsfaktoren bei der Losfahrt so gegeben, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unserem Wunschziel näher kommen? Auf der Unternehmerebene kann man sich dafür Unternehmensberater kaufen, was die meisten aber nicht tun. Oder man kann seine Bank dafür nutzen und das Einzige, was wir ja dafür verlangen würden, ist, dass die auf dem Weg dahin gemachten Geschäfte bei uns gemacht würden. Aber so eine Überlegung grundsätzlich, wozu bist du wohin unterwegs und reicht das, was du jetzt hast in den Bedarfsfeldern und Beratungsthemen, um da anzukommen. Grün, gelb oder rot oder von 0 bis 100, wie auch immer wir das werten, das spielt erstmal keine Rolle. Und das kriegt der normale Unternehmer nirgendwo, bei keiner Distanzbank und im Normalfall auch nicht bei unseren Nachbarbanken. Und alleine schon, wenn wir das mit den 10-20% der Unternehmer, die das gut finden würden und wo sich das auch rechnet, ich nenne die ja mal gerne strategische Partner, wenn wir das machen würden, da boosten wir unseren Ertrag ins Unendliche. Also die Berater, die ich kenne, die das über Jahre gemacht haben, die hatten immer Zielerreichungen von irgendwie 180, 250, 300%. Da hat auch keiner nach Preis gefragt, die haben immer über Markt durchgesetzt, die hatten immer super Cross-Selling-Quoten, aber die hatten auch mit Produktverkauf nichts zu tun. Das hat sich dann ergeben. Ergebnisse heißen ja auch so, Ergebnisse ergeben sich und Erfolge erfolgen. Aber da war nicht das Ziel Produktverkauf, sondern war das Ziel Unternehmer erfolgreicher machen. Ein Riesen-Image draußen, richtig viel Spaß, super Ertragslage, tolle Cross-Selling-Quoten, gute Margen. Was fehlt denn da? Das fehlt die passende Führungskultur dazu und es fehlt die passende Beratungskultur, die gewollt wird. Und möglicherweise auch auszuhalten, wie bei dem eben erwähnten Berater, dass wir wirklich coolen Beratern, die das umsetzen, auch durchaus 2-3 Assistentinnen zur Verfügung stellen, weil die einfach das Thema rocken. Und weil wir denen auch, den wirklich Guten, die Chance geben, außerhalb der normalen Hierarchiequote vernünftig Geld zu verdienen und denen auch die Chance geben, andere Berater mit nachzuziehen, die jetzt nicht den normalen FKB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Weg laufen, sondern sagen, nee, wir wollen in den Nischen, die es gibt, wollen wir die Besten sein. Und Nischen gibt es massenhaft. Ich hatte jetzt eben nur eine genannt. Also wenn wir mal überlegen, was müsste man denn da dafür tun? Wir würden zum Beispiel sowas wie Vertriebsziele mal umersetzen in, was haben wir denn für Mehrwerte geschaffen? Ihr kennt auch meine Theorie mit den Flurfunkgesprächen. Sobald jemand auf dem Flur sich nähert und die Führungskraft ihn fragt, oh, du kommst ja gerade von dem Zimmermann, was hast du denn dem verkauft, ist ja jedweder Ansatz von ganzheitlicher Beratung gerade tot. Weil doch jeder mit Verstand weiß, naja, der Trainer letzte Woche, der da war, das war ja nicht so wichtig, es wird ja doch hier nur auf Zahlen geguckt. Und wenn der halt Produktzahlen haben will, dann sage ich ihm jetzt, ich habe ihm einen Bausparvertrag verkauft oder 3 Überleitungen an die Versicherung oder whatever. Aber am Ende finden die ja zum Not auch gar nicht statt. Wenn wir aber fragen würden, welchen Nutzen hast du gestiftet? Welchen Mehrwert hat der Kunde davon gehabt? Was hat der denn mehr erkannt als vorher? Welchen Antrieb hat er denn? Wo ist denn der hin unterwegs? Was will der denn in seinem Leben noch erreichen? Also irgendeine dieser Art von Fragen, dann würde doch ein Berater merken, ach guck mal, meine Führungskräfte interessieren sich dafür, tatsächlich dafür, was wir in unserer Strategie mal vereinbart haben. Mit wem hast du den connected? Welche Verbindung hast du denn hergestellt? Wo hast du eine Synergie gestiftet? Das sind da völlig andere Fragen wie, welches Produkt hast du denn verkauft? Also geschaffene Mehrwerte oder Nutzen gestiftet versus Produktverkauf, bleiben wir nur bei dem Beispiel, da könnte man ja doch länger ausholen. Aber ich glaube, an so kleinen Beispielen wird es immer grundsätzlich klar, dass wir ein neues Selbstverständnis brauchen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, ich meine, alle Leute mühen sich ja und engagieren sich und aber das ist ja das Ergebnis, was wir gerade haben. Und es ist halt bundesweit im Mittel halt 0,6. Jetzt haben wir zwar mit dem Zins hoch mal ein bisschen Marge nachgeholt, aber das hatte ja jetzt nicht mit der Qualität der Beratung zu tun, sondern einfach zufallsgesteuert mit der Zinspolitik der EZB. Das hat aber mit Qualität und Können, sorry, aber nichts zu tun. Und Qualität und Können wäre halt, erstens braucht man eine Haltung. Und das immer wieder beim öffentlichen Auftrag oder beim Förderauftrag. Und zweitens müsste man den im Tagesalltag wirklich bis vorne, dass es erlebbar ist, schon am Telefon, dass wenn einer reinkommt, müssen die schon fühlen, dass es hier anders ist. Ich musste gerade schmunzeln, weil wir hatten in einer Bank, da hatte ich immer Sister Sledge We Are Family laufen lassen, wenn wir mal Trainings hatten. Und dann haben sie gedacht, wieso läuft immer dieses We Are Family? Sag ich, das ist eine gute Frage, gut, dass am Alm auffällt. Sag ich, weil wenn unsere Mitglieder in ihre eigene Bank kommen, dann wäre es ja schon relativ cool, wenn die erleben würden, dass sie quasi We Are Family, dass die nach Hause kommen. Und dann haben sie angeguckt, ja, wie echt jetzt? Sag ich, ja, wir sind eine Genossenschaftsbank, in dem Fall war es eine, die gehört ja nicht uns, sondern denen. Das ist ja deren Bank. In Neuhochdeutsch, Sharing Economy, 10, 20, 30, 50, 100.000 Menschen teilen sich gemeinsam eine regionale Bank. Für Sparkassen wäre es ja ähnlich. Da ist man mal indirekt als Steuerzahler, kommunale Gewährsträger, wie das heißt. Aber eigentlich ist es ja so, dass gerade die regionalen Sparkassen dafür da sind, den regionalen Steuerzahlern und den Bürgern das Thema Finanzen näher zu bringen, weil es um mehr als Geld geht. Und wer morgen kann kommen? Na, was ist denn mit dem morgen kann kommen? Ich erlebe das ja auch nirgendwo. Sorry nochmal fürs Lästern. Morgen kann kommen heißt doch, wir gucken uns ganz systematisch mit den Leuten, bleiben wir bei unserem Tacho-Thema. Wir gucken uns an, wenn der Navi hineingestellt ist und wenn wir auf morgen kann kommen, mal auf Erfolgserlebnisse, Erfolgsfaktoren gucken. Was muss denn geregelt sein, damit morgen kommen kann? Und wenn irgendwas schief geht, was müsste denn dann geregelt sein? Das ist nett, wenn der Slogan irgendwo steht. Aber fragt den einer, ist das ein regelmäßiger Punkt? Da steht irgendein Kreditantrag drauf an und so. Gucken wir systematisch dahin, was darf denn dem nicht passieren? Was muss denn passieren, damit er dieses Ziel auch erreicht? Was müsste man denn noch links und rechts denken, damit es für den leichter, besser und für alle sicherer wird? Naja, vielleicht verpasse ich das ja auch im normalen Bankentagesalltag, aber ich glaube, es findet einfach nicht statt. Und da wären so viele kleine, nette Ansätze, die einen riesengroßen, erlebbaren Unterschied machen, wenn wir uns in die Nischen fräsen und wie hieß das Buch vom Kollegen Mutters? Geist schlägt Kapital, ist glaube ich vor 25 Jahren rausgekommen. Wurde ein paar Mal gelesen, der kommt auch aus der EKS-Strategie-Richtung. Da steht, würde man sagen, das könnten wir heute einfach nochmal neu drucken lassen und das wäre immer noch völlig aktuell. Und die hatten damals in der Bank zum Beispiel die Leute sich ihre Zielgruppen aussuchen lassen. Da hatten halt die alleinerziehenden Mütter, die haben halt die alleinerziehenden Mütter und die aus dem Unternehmerhaushalt, die haben halt die Leute aus dem Unternehmerhaushalt betreut und so weiter. Das ist jetzt relativ allgemein gesprochen. Und wenn wir das mal ganz konsequent durchdenken würden, dass wir mal nicht nach Größenordnungen, sondern hat ja auch die eine oder andere Bank schon gemacht, nach Branchen, nach Spezialisierungen, uns da wirklich reinfräsen. Aber auch da sind wir nicht konsequent. Ich erinnere mich an ein Training in einer Bank. Da saßen wir da und haben uns in irgendeinem 60er-Jahre-Keller, wobei das war jetzt nicht 60er-Jahre das Training, sondern vielleicht 5 oder 6 Jahre her, in einem 60er-Jahre-Ambiente haben wir uns über die Nachwuchsärzteschaft in der Region unterhalten wollen. Und dann habe ich gesagt, ich würde vorschlagen, wir gehen mal dahin, wo die Nachwuchsärzteschaft der Region denn ist. Die sitzen bei einer Weinprobe oder beim passenden Sportverein, beim Tennis oder beim Golfclub. Wie leben die denn? Was machen die? Was waren die für Autos? Was lesen die für Zeitungen? Über welche Themen unterhalten die sich? Was gehen die essen? Was gehen die trinken? Wir sind ja in deren Lifestyle sowas von wenig drin. Wie sollen wir denn da mitreden können? Da müssen wir schon ein bisschen eintauchen. Und wenn wir die Upper-Class-Berater, die haben wir ja auch genügend Wettbewerber draußen anguckt, wo sind denn die? Ja, die gehen mit ihren Kunden Golf spielen, Tennis spielen, die machen irgendwie die Porsche-Rundfahrt über die Alpen. Das muss alles ja nicht so advanced sein. Es geht nur als Beispiel darum, wenn wir bei den mittelständischen Kunden punkten wollen, dann sollten wir mit mittelständischen Kunden unterwegs sein. Und ich erlebe das ja jede Woche neu in unserer 100-plus-Experten, in den Experten-Talks oder wenn wir demnächst über die Alpen wandern oder wie auch immer. Das, was den Leuten fehlt, ist wirklich konkreter Austausch mit Leuten auf Augenhöhe. Den können wir aktuell nicht bieten. Da sind wir leider nicht gut genug für. Und wenn du jetzt den Podcast hörst und sagst, naja, was müsste ich denn alles tun, dann lassen wir uns darüber einfach mal unterhalten, genau über die zwei Ebenen. Was kann ich denn machen? Variante 1, um ganz konsequent den erlebbaren Nutzen, vornehmen die Customer Journey oder wie auch immer das heißt, mit der Haltung Kundennutzen stiften, Förderauftrag, öffentlicher Auftrag, mit der Haltung, wie kann ich das konsequent in der Beratung umsetzen? Gerne auch messbar, Klammer auf, Klammer zu, welche Themen sind denn da rausgekommen und welche Produkte und was haben wir daran verdient? Aber nicht als Ziel, sondern als Ergebnis. Und die zweite Ebene ist, wo können wir über die Beratung hinaus in der Führungskultur, in der Vernetzung, im regionalen Wirken mit vielen Sachen, die jetzt hier den Rahmen sprengen, wie kann ich denn einen erlebbaren Unterschied draußen im Markt machen? Und ich glaube, als Neujahrsansprache reicht es jetzt auch mal, den Trotzbank erfolgreich sein. Lassen wir Nischen suchen, die einfach Spaß machen. Na, vielleicht gebe ich euch doch noch eine Geschichte mit. Meinen Unternehmern erzähle ich ja immer, dass einer der Hauptbooster auf dem Weg in die Ein-Tage-Woche ist, dass man seine Leute groß macht, seine Zwergenzucht beendet, die Läden an die Potenziale der Mitarbeiter anpasst und die Lebensziele der Mitarbeiter zu Firmenzielen macht. Und da habe ich ja in meinem früheren Autoteileladen auch gute Erfahrungen gemacht, nicht zu versuchen, die Menschen ans System anzupassen, sondern ich fand es immer einfacher zu fragen, was bringen die denn mit? Was können die denn extra? Und ein Kollege zum Beispiel, ehemaliger Azubi, der fuhr für meine Begriffe immer zu große Autos. Dann habe ich ihn einfach mal gefragt, wie er das denn so leisten kann. Und er hatte mir das erzählt, wie das so geht, dass er da mit Leasing, Rückläufern und. Und dann habe ich mal so ein paar Tage drüber nachgedacht. Und am Ende haben wir dann noch für den einfach noch nebenbei noch einen Autohandel installiert. Der ließ sich gut mit seinem normalen Außendienstgeschäft kombinieren. Und dann hat er einfach nochmal siebenstellig nebenbei Autos verkauft. Offiziell über die Firma, offiziell über sein Gehalt, offiziell über die Ertragssituation der Firma und sein Gehalt. Und da waren wir doch alle happy. Hätte ich den ja auch so laufen lassen können. Ich hätte ja was draus machen können. Und das andere ist, also das meine ich, lass mal einfach mal gucken, wer hat denn welchen Spaß bei euren Mitarbeitern und wie können wir denn das Geschäft um die drumherum bauen? Das ist ein relativ intelligenter Ansatz. Und auch bei über den Nutzen, über die Beratung hinaus, was können die Leute denn noch alles in ihrem Leben, was sie bis jetzt nicht in der Bank einbringen, wo sie aber Spaß dran hätten? Und das ist auch ein anderer Ansatz, hinzugucken, was können die Leute denn organisieren? Neulich habe ich mit einem gesprochen in meinem Unternehmer-Podcast, der hat so eine Jugendhilfeeinrichtung mit 100 Mitarbeitern, der hat nie Mangel an guten Leuten. Weil die erste Frage, die der immer stellt, ist, was bringen die Leute denn noch mit? Der will nicht die Zettel wissen, sondern an Spaß, an Fähigkeiten, an Hobbys. Und neulich hat er wohl einen gehabt, der sagte, ja, was bringe ich denn so mit? Ich habe nebenbei eine Band. Ja, prima, dann mach Musik. Lässt sie es auf die Bank nicht übertragen oder vielleicht doch? Wer kann denn die, das haben wir neulich in der Bäckerei, stimmt, das war auch so, die eine Konditorei und Bäckerei mit 80 Mitarbeitern, habe ich die Unternehmerin gefragt, was machen die Leute denn sonst noch so, was du gar nicht nutzt? Und dann erzählte sie von einer Frau, Filialleiterin irgendwo, die sagt, ja, die macht nebenbei, geht die singen. Und die hat wohl eine super tolle Stimme und die haben mal so einen Karaoke-Abend gemacht und da hat die wohl super performt. Da sag ich, wie viele Karaoke-Abende hat die denn schon für deine 90 Mitarbeiter mit Spaß organisiert? Ja, bis jetzt noch gar keinen. Ja, wie cool. Ich meine, das ist ja jetzt mal anderes Level. Und genau nach solchen Golden Nuggets können wir ja auch gemeinsam suchen. Die finden sich nicht per Zufall. Oder noch ein anderes Beispiel, selber Konditorei, Bäckerei. Erzählt mal die Inhaberin, dass einer ihrer Azubis 3 Wochen vor der Prüfung gerade gekündigt hat und eigentlich seine Lehre schmeißen wollte. Es machte aber trotzdem fertig, aus anderen Gründen. Und da habe ich gedacht, erzähl mal so ein bisschen über den. Ja, da wäre er zum Beispiel bei irgendeiner Weiterbildung, da hatten sie wohl so ein Weiterbildungshaus und da hatte er immer zu viele Mädels auf dem Zimmer. Sag ich, wie zu viele Mädels auf dem Zimmer? Ja, der sähe halt schon ziemlich gut aus und da wäre er wohl relativ attraktiv für junge Mädels. Sag ich, okay, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ja, so mit Sixpack und so V-Schultern und so. Sag ich, naja, dann kann der ja so faul nicht sein. Wie, der kann nicht faul sein? Sag ich, ja, kriegt man ja nicht geschenkt, so ein V-Oberkörper, der ist ja harte Arbeit. Da gehen ja Blut, Schweiß und Tränen und Fitnessstudios und Stunden und Geld und Einsatz und richtig dranbleiben. Also wenn er weiß, wofür das gut ist, dann scheint er sich ja wirklich auch zu engagieren. Ah, interessanter Aspekt, hat sie so auch noch nicht gesehen. Sag ich, gibt es noch so ein paar Auffälligkeiten? Naja, also dann wäre er neulich, das ja, wäre eine gute Spur, dann hätten sie so einen Brotbacktag irgendwie in so einem Dorf gemacht mit so einem Lehmofen und da hat er wohl irgendwie traditionell Roggenbrot gebacken und irgendwie die älteren Damen im Ort bezirzt. Und da habe ich gesagt, und hast du schon ein Geschäftsmodell drumherum gebaut? Ja, wie? Sag ich, wenn ihm das so Spaß macht, Damen zu bezirzen, dann was ist denn das Geschäftsmodell, was den Jungen bei dir an Bord hält? Der scheint ja doch nicht so verkehrt zu sein. Und das sind ja andere Überlegungen wie unser klassisches Kerngeschäft. Also wo sind die Potenziale unserer Leute, die wir noch nicht nutzen für extra Erlebnisse, die unseren Kunden, unseren Mitgliedern, den Inhabern der Bank gut täten? So, und jetzt lassen wir es gut sein. Was es dazu braucht, ist tatsächlich ein völlig anderes Selbstverständnis. Und das wäre die Einladung, nochmal zu sagen, trotz Bank, Klammer auf, System, erfolgreich sein. Es geht nur in der Nische und es geht nur mit einer anderen Haltung und nur nutzenorientiert. Und damit wünsche ich euch ein spannendes Jahr 2025 und ganz viele coole Nischen, wo sich eure Führungskräfte und eure Berater wirklich und im Positiven gemeint austoben können. Also habt eine gute Zeit und wenn ihr Unterstützung braucht, ihr wisst ja, wo ich bin. Also bis die Tage. Tschüss.
Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
Wegebedarf, Bank neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Shownotes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.